Hallo, hier spricht Ihr Captain. Sollte sich ein Arzt oder eine Ärztin an Bord befinden, melden Sie sich bitte umgehend beim Kabinenpersonal. Wir haben einen medizinischen Notfall im vorderen Teil des Flugzeuges. Vielen Dank.
Und hier spricht nicht der Captain, sondern der Amboss-Podcast. Wir haben heute ein bisschen anderen Einstieg in die Folge. Wir haben nämlich eine brandneue Online-Fortbildung zu genau solchen Notfällen außerhalb der Klinik. Schaut am besten gleich rein unter go.amboss.com/notfall-flugzeug. Bis zum 18. August 2024 gibt es einen Frühbucherrabatt von 20%. Das lohnt sich also auf jeden Fall. go.amboss.com/notfall-flugzeug. Und jetzt geht's los. Der Amboss-Podcast. Medizin zum Hören. Von Amboss, der Wissensplattform. Praxisrelevant, leitliniengerecht und unabhängig. Heute mit einer Folge zum Thema Emergency Critical Care. Am Mikrofon ist für euch Philipp Winghardt, Arzt aus der Amboss-Redaktion. Vermutlich kennt ihr das auch. Ein kritisch kranker Patient wird in die Notaufnahme gebracht, ihr versorgt ihn, bis er stabil ist, und dann müsste er eigentlich zügig auf die Intensivstation, das geht aber nicht, weil die aus allen Nähten platzt und hinten und vorne kein Bett frei ist. Der Patient bleibt also erstmal in der Notaufnahme, bindet dort jede Menge Kapazitäten und im Eingangsbereich, da staut es sich, lange Wartezeiten, unzufriedene Patientinnen und Patienten und gestresstes und unzufriedenes Personal. Soweit, so bekannt. Aber das muss nicht so sein. Es gibt Ansätze, die genau darauf abzielen, hier eine bessere Versorgung und bessere Arbeitsbedingungen zu schaffen. Emergency Critical Care, ECC, ist hier das Schlagwort. Und wie das funktioniert, das schauen wir uns heute an. Und zwar gemeinsam mit Professor Philipp Kümpers, ärztlicher Leiter der Notaufnahme des Uniklinikums Münster und Gewinner des Amboss Awards 2023. Philipp, herzlich willkommen und vielen Dank, dass du heute zu Gast im Amboss Podcast bist.
Ja, danke, dass ihr mich nochmal eingeladen habt, so spontan. Freut mich sehr, da zu sein.
Ich habe gerade ein Szenario geschildert aus der Notaufnahme. Gibt es denn tatsächlich ein Abflussproblem aus der Notaufnahme in Richtung Intensivstation oder ist das eher nur ein gefühltes Problem?
Ja, leider haben wir dieses Abflussproblem. Das ist auch gerade nochmal prominent durch Zahlen der Deutschen Gesellschaft für interdisziplinäre Notfall- und Akutmedizin belegt worden. Die haben erneut eine Umfrage der betreffenden Notaufnahmen gemacht und es stellt sich genau wie im Vorjahr dar, dass es einen relevanten Exit-Block aus der Notaufnahme hin zur Intensiv- oder auch zur Intermediate-Care-Station gibt und das betrifft bis zu 50% der Fälle, sagen die Umfragedaten. Und das ist genau das, was wir auch erleben. Und ich möchte einmal noch hinzufügen, nicht, dass das jetzt falsch rüberkommt, das liegt natürlich auch nicht daran, dass die Intensiv nicht ihren Job machen würde, aber es ist wirklich schwieriger geworden. Wir haben Fachkräftemangel natürlich auch im Krankenhaus und jeder, der in der Notaufnahme oder auf der Intensiv arbeitet, weiß, wie schwierig das ist, die vereinbarte Bettenzahl auch wirklich zur Verfügung zu stellen, weil dauernd natürlich irgendwer krank wird. Jetzt ist wieder eine Corona-Welle und dann gibt es halt 2 Intensivbetten weniger, bei vielleicht aber gleicher OP-Leistung möglicherweise. Und dann haben wir einfach das Problem, dass wir akute Patienten nicht unmittelbar an die Intensiv weiterreichen können.
Wie viele Patienten sind denn im Schnitt in der Notaufnahme akut?
Ja, sehr gute Frage. Das ist sicherlich standortabhängig unterschiedlich und es hängt stark davon ab, was für Kriterien man anlegt und auch welche Kriterien man zum Beispiel mit dem Rettungsdienst bespricht. Ich gehe mal davon aus, der Großteil dieser kritisch kranken Patienten wird über den Rettungsdienst in die Notaufnahme gebracht. Und wir in Münster beispielsweise haben Kriterien entwickelt, die sogenannten Vision-Kriterien, die hatten wir auch in der alten Folge schon mal etwas genauer beleuchtet. Bei uns sind es etwa 4% der nicht traumatologischen Patienten sind kritisch krank. Das macht am Tag etwa 2 Non-Trauma-Schockraumversorgung und bei den Traumatologen ist es auch so 1 bis 2 Schockräume pro Tag. Es gibt aber auch Standorte, an denen das etwas weniger ist, weil die vielleicht etwas striktere Kriterien anlegen.
Jetzt hast du gerade die Vision-Kriterien angesprochen, also Englisch wie Vision. Das sind ja Kriterien, die sind Teil der ZN Avengers-Initiative, für die du und dein Team letztes Jahr den Amboss Award gewonnen habt. Diese Kriterien, die bieten einem ja die Möglichkeit, ganz objektiv einzuschätzen, habe ich es hier mit einem Non-Trauma-Schockraumpatienten zu tun? Das ist super praktisch. Ich setze euch einen Link in die Shownotes zur Folge über die ZN Avengers. Wenn ihr die noch nicht gehört habt, könnt ihr euch mal anhören, wie diese Kriterien helfen können, dann besser in der Notaufnahme zu arbeiten. Und dieses Jahr wird es auch wieder einen Amboss Award geben. Wir prämieren einmal mehr Projekte und Initiativen, die die medizinische Welt ein bisschen besser machen, die die ärztliche und pflegerische Praxis nachhaltig und positiv beeinflussen. Und wenn ihr selbst mitmachen möchtet oder ein fremdes Projekt nominieren möchtet, dann geht am besten auf go.amboss.com/award2024. Das Gewinnerprojekt bekommt 3.000 Euro Preisgeld und einen schicken Amboss Award und eine Einladung hier in den Podcast. Und den Link zur Award Homepage, den findet ihr in den Shownotes. So, jetzt aber zurück in Richtung Notaufnahme und Intensivstation. Wir haben gehört, es gibt klare Zahlen, die zeigen, da gibt es ein Problem bei Verlegungen. Was müsste sich denn ändern, damit das besser funktioniert?
Ja, ich glaube, das Wesentliche ist, wir brauchen grundsätzlich ein ganz anderes Mindset in der Notaufnahme. Und das ist jetzt nicht meine Erfindung, sondern da zitiere ich einen sehr prominenten amerikanischen Notfallmediziner, der auch Intensivmediziner ist. Das ist der Scott Weingart. Und der hat mal gesagt, nachdem er von seiner Intensivrotation wieder in die Notaufnahme kam, oh Gott, hier hängen ja so viele kranke Patienten rum, die keinen Abfluss haben. Wir müssen daran was tun. Und er hat als Vorreiter einen schönen Slogan geprägt mit noch verschiedenen anderen Menschen, die ihn da unterstützt haben. Und er hat gesagt, es kann nicht sein, dass Patienten aufgrund der geografischen Lage im Krankenhaus, also meist unten im Keller in der Notaufnahme auf Ebene 01 oder so, dass die da nicht die Therapie kriegen, die sie als Patient in der Situation benötigen. Und das geht nicht. Und deswegen hat er gesagt, wir müssen eigentlich die Intensivmedizin, wenn oben die Betten voll sind, runterbringen zur Notaufnahme. Und er hat diesen Slogan geprägt, bringing upstairs care downstairs, und hat das dann an seinem Standort versucht umzusetzen und andere angeregt, seinem Beispiel zu folgen. Und daraus ist eine richtige, ich möchte fast sagen, Bewegung geworden. Und das ist halt sehr spannend, denn diese Bewegung ist vor etwa 10 Jahren in seinem sehr spannenden, der hat ebenfalls einen Podcast. Ich glaube, die sind auch nochmal etwas schlagkräftiger als der tolle Amboss-Podcast.
Was?
Nee. Hat unglaubliche Zahlen und hat halt viele, viele Medizinerinnen und Mediziner angesteckt mit dieser Idee. Und das schwappt jetzt auch natürlich nach Europa. Und alles ist in Amerika 10 Jahre früher in der Medizin. Das heißt, die hatten früher diesen Intensivbettenmangel, den wir jetzt halt auch erleben seit mehreren Jahren. Und insofern muss man sich halt fragen, ob Upstairs Care Downstairs von Scott Weingart möglicherweise eben auch nicht ein spannendes Konzept für Deutschland wäre.
Und ist das nur eine Idee oder wird das schon umgesetzt?
Die machen das schon. Wir haben gerade, um uns da so ein bisschen zu sortieren, wir sind ja sehr umtriebig in unserer Arbeitsgruppe Schockraum der Degina. Da gibt es die Projektgruppe Emergency Critical Care und wir werden ja gleich wahrscheinlich noch über diesen Begriff ein bisschen sprechen. Wir haben das versucht, mal über die verschiedenen europäischen Länder abzufragen, sind mit verschiedenen Notfallmedizinerinnen aus Europa und aber auch aus Amerika in Kontakt getreten und haben mal so eine Heatmap erstellt, so nach dem Motto, kennt ihr diese Art der Versorgung in der Notaufnahme von kritisch Kranken? Habt ihr da eine Bezeichnung dafür? Ist das vielleicht sogar etwas, was täglich oder wie auch immer trainiert wird? Und gibt es offiziell buchbare Kursformate bei euch im Land? Und da kommt halt raus, die Amerikaner sind in dieser Heatmap, ne, grün ist gut und rot ist schlecht, so ungefähr. Da ist alles auf grün oder hellgelb und wir in Europa, wir machen genau diese Art von Versorgung, aber oft notgedrungen, ehrlich gesagt, weil die Patienten sind da und wir sind in einer Notsituation und können nicht anders, als irgendwie zu improvisieren und das in der Notaufnahme zu machen. Aber wir haben eben kein richtiges Mindset dafür, wir haben kein Buzzword dafür, wir haben keine richtig guten Konzepte oder Lehrinhalte, die wöchentlich vielleicht abgerufen werden und wir trainieren das eben auch nicht.
Also diese Emergency Critical Care bringt Intensivmedizin in die Notaufnahme. Wir machen das auch schon, zwar nicht in diesem Mindset, sondern eher notgedrungen, aber vielleicht klappt das ja auch richtig gut. Wir haben ja schließlich gut ausgebildetes Personal, Medizinerinnen, Mediziner, Pflegekräfte. Müssen wir uns überhaupt vor den Amerikanerinnen und Amerikanern verstecken?
Die Antwort ist jein. Also vor etwa 10, 15 Jahren ist in Amerika eine Riesenwelle losgetreten worden mit der Frage, wie schlecht ist das denn für den Patienten, wenn oder für die Patientin, wenn eine längere Notaufnahmeverweildauer vorliegt. Also sprich, wenn jemand zu lange in der Notaufnahme herumliegt, könnte man jetzt sagen, aber kritisch krank ist, ist das ein Problem oder nicht? Und da gab es viele große Registerstudien, die alle mehr oder weniger sagen, ja, jenseits von 6 Stunden Liegedauer gibt es ein Signal hinsichtlich einer höheren Mortalität bei diesen Patienten. Also sprich, ein langes Herumliegen in der Notaufnahme. Und man muss ja wissen, das Geschäft in der Notaufnahme hört ja nicht auf und steht still, sondern es geht weiter. Das ist schlecht für die Patientinnen. Und wahrscheinlich gehen die einfach ein Stück weit unter und man kann ihnen nicht so gerecht werden, wie man es machen müsste.
Ja, und auch den weniger kritisch kranken Patienten kann man ja auch nicht ausreichend gerecht werden, weil man ja gebunden ist. Also da fehlt ja dann einfach die Zeit.
Absolut. Und das ist sicherlich auch ein Problem. Denn wenn ich etwas besser vielleicht bei dem Patienten mit der beginnenden Urosepsis aufpasse, der noch nicht kritisch krank ist und vielleicht mehr Zeit investiere in eine gute Fokussuche, schnelle Antibiotikatherapie, also das ganze Bündel abfeuere, dann wissen wir, ist das vielleicht nicht individuell, aber grundsätzlich prognoseverbessernd. Und wenn man das eben nicht tun kann, weil man mit kritisch kranken Patienten gebunden ist, die vielleicht sogar beatmet sind und es gibt keinen Intensivplatz, dann müssen all diese Patienten warten oder zumindest kommt es zu Verzögerungen. Und ich spreche jetzt noch gar nicht von den Patienten, die alle eben nicht kritisch krank sind, die im Wartezimmer sitzen und die natürlich alle so einen Hals kriegen, weil sie da nicht rankommen, obwohl sie sich selber als gesundheitlichen Ausnahmezustand wahrnehmen. Und denen wollen wir natürlich auch gerecht werden in den Notaufnahmen.
Okay, also wir halten nochmal fest, wir haben viele kritisch Kranke in den Notaufnahmen. Wir wissen, dass eine längere Verweildauer auf der Notaufnahme, wenn man eigentlich in die Intensivstation gehört, mit einem schlechteren Outcome assoziiert ist. Wir wissen, dass es ein Abflussproblem aus den Notaufnahmen in Richtung Intensivstation gibt. Und es gibt Modelle, die bereits eingesetzt werden in den USA, die das adressieren und mehr intensiv auf die Notaufnahme bringen. Wir schauen uns ja im Speziellen gleich noch drei Projekte aus den USA an, wie das klappt. Eine Frage aber vorneweg. Bevor wir uns jetzt überhaupt überlegen, können wir noch mehr in die Notaufnahmen bringen, da würde ich dir gerne eine Mail vorlesen, die mich erreicht hatte, nachdem wir unseren letzten gemeinsamen Podcast über die ZN Avengers aufgenommen haben. Da schrieb eine Kollegin, eine recht erfahrene Kollegin, so wie sich die Mail gelesen hat, Folgendes, ich zitiere: Bei uns im Dienst bin ich die einzige Internistin im ganzen Haus, sprich ich bin für die Notaufnahme, alle internistischen Stationen und unsere Intensivstation und Intermediate Care Station zuständig. Internistische Schockräume in kleineren internistischen Kliniken kommen immer auf die Intensivstation. Was soll ein beatmeter Patient denn auch in der Notaufnahme? Ist doch absolut klar, wo der hin muss. Ich glaube, wenn man jetzt dieser Kollegin sagen würde, wir machen jetzt geplant noch mehr Intensivmedizin, ECC, in der Notaufnahme, die zeigt einem doch den Vogel, die wird sagen, ja, okay, wie soll das klappen, wie soll das funktionieren? Was würdest du ihr antworten?
Ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage und ich glaube, dass diese Frage ist leider die traurige Realität auch in einigen Kliniken. Ich würde mal gerne vielleicht an dich jetzt, weil du bist der Einzige hier im Raum gerade, aber ich würde an dich mal eine Rückfrage stellen, bevor ich die Frage beantworte. Möchtest du, dass deine Mutter da eingeliefert wird in dem Krankenhaus, wo es sowieso nur eine Internistin gibt und selbst wenn sie direkt auf die Intensivstation diese Patienten aufnimmt oder deine Mutter aufnimmt, da ist sie dann offenbar alleine und hat vielleicht noch Pflegekräfte dabei, aber unser Schockraumkonzept sieht ja schon mal vor, dass es einen Leader gibt und einen weiteren Arzt, Ärztin, die verschiedene Dinge durchführt und so weiter. Also wir brauchen eigentlich mal zwei Pflegende und zwei ÄrztInnen, die eine initiale Stabilisierungs- und Diagnostikphase durchführen. Und das scheint in diesem Haus schon mal per se gar nicht gegeben zu sein, so wie ich das aus deiner Schilderung heraus wahrnehme. Und ich weiß nicht, würdest du dich gut fühlen, wenn da jemand eingeliefert wird aus deinem Familienkreis?
Na, also wie sich das gelesen hat, das klang nicht gut. Und ich habe der Kollegin auch geschrieben, dass ich den Hut ziehe vor ihrer Leistung und dass ich aber auch denke, dass das eigentlich nicht so sein sollte. Und das ist ja auch relativ egal, wie viel Erfahrung man hat. Bei solchen Umständen ist es eben abhängig von der Patientenlast vollkommen unmöglich, auf alle adäquat einzugehen. Deswegen würde ich deine Frage mit Nein natürlich nicht beantworten. Ja, also ohne jetzt die Umstände in diesem Klinikum genau zu kennen. Aber ich glaube, viele kennen ja ähnliche Situationen. Man hat ja oft genug das Gefühl, das Bodenlose zu stützen, den Laden irgendwie am Laufen halten zu müssen, obwohl die Umstände es eigentlich gar nicht erlauben. Und dabei weiß man ja auch, dass das eigentlich nicht gut ist, wie das gerade läuft.
Ich glaube auch, das ist furchtbar, das ist eine unglaubliche Belastung, was da für ein Workload auf diese Leute im Dienst zukommt. Letzten Endes, um deine Frage von eben zu beantworten, natürlich muss ein zum Beispiel intubierter Patient, der plötzlich auf einer Familienfeier umgekippt ist und keiner weiß warum und so viel getrunken hätte er auch nicht, der muss ganz schnell in eine Diagnostikspirale und der braucht ein schnelles CT vom Kopf, um zu gucken, hat er eine Hirnblutung, was ist da genau los, der braucht erweiterte Elektrolyte und. Und ich bin nicht sicher, ob dann die Intensivstation primär so der richtige Place to be ist, weil wenn man da erstmal liegt, liegt man da erstmal. Kann gut sein, dass die in dem Krankenhaus die Prozesse trotzdem so gut gesteuert haben, dass eine schnelle Bildgebung passieren würde. Aber ich behaupte mal, dass die Pathways für schnelle Diagnostik, und das sagen auch alle aus meinem Umfeld, aus den verschiedenen Kliniken, mit denen ich im Kontakt stehe, der Pathway für schnelle Diagnostik, interdisziplinäres über den Patienten nachdenken, der ist in der Notaufnahme in der Regel noch mal schneller als auf jeder Intensivstation. Deswegen wäre mein Votum, schwerkranke Patienten möglichst in der Notaufnahme entgegenzunehmen und dort wirklich eine schnelle Diagnostikphase zu machen und dann zu überlegen, was machen wir als nächstes. Und in der Regel Patienten mit dem berühmten D-Problem, also irgendeine Neurologie ist aufgetreten, ein Koma zum Beispiel, die brauchen aus meiner Sicht ja alle eine Bildgebung und die erstmal auf die Intensivstation zu schieben, vom Rettungsdienst in den Aufzug, nach oben fahren, dann irgendwie verkabeln, runterfahren, wieder ins CT, das macht ja keinen Sinn, da kann man lieber auf der Ebene bleiben, auf der man eingeliefert wird und das schnell durchziehen.
Gut, also ich denke, wir können festhalten, der Ist-Zustand, der ist häufig genug problematisch. Das soll uns jetzt aber nicht davon abhalten, zu schauen, wie es woanders läuft und wie es vielleicht auch woanders besser läuft. Zumal es ja auch Bestrebungen gibt, politischerseits auf das Arbeiten in den Notaufnahmen Einfluss zu nehmen. Da gibt es ja beispielsweise einen Beschluss des gemeinsamen Bundesausschusses.
Genau, es gibt den ganz berühmten GBA-Beschluss zur gestuften Notfallversorgung von 2018. Wenn man den ein paar Mal gelesen hat, fallen einem Sachen auf, die man so beim ersten Lesen erstmal nicht gemerkt hat. Nämlich, da steht drin, dass Krankenhäuser und insbesondere Notaufnahmen der erweiterten und umfassenden Versorgung, ich sag mal mittlere und große Häuser und deren Notaufnahmen, die sollen in der Lage sein, die ersten 60 Minuten auch bei beatmeten Patienten erstmal selber über die Bühne zu kriegen. Und das sind genau diese 60 Minuten, über die wir eingangs schon sprachen, die wir eigentlich brauchen, um eine gescheite Arbeitshypothese zu formulieren. Was ist jetzt hier Phase? Was muss gemacht werden? Und innerhalb dieser 60 Minuten soll die Intensivstation eine Aufnahmebereitschaft herstellen. Das ist nicht gegeben in vielen Häusern, das hatten wir eben auch schon gesagt, aber wünschenswert ist es auf jeden Fall, auch vom GBA eine frühe Verlegung auf die Intensiv möglich zu machen. Umgekehrt steht halt wirklich drin, die Notaufnahme muss erstmal selber klarkommen. Und ich glaube, das ist mal ein ganz wichtiger Punkt. Und wir sind ja in NRW sowieso Vorreiter jetzt gerade durch Herrn Laumann, der das Thema Strukturreform der Krankenhauslandschaft dramatisch beschleunigt und vorantreibt. Und das Ganze dient ja auch, wenn man sich ein bisschen näher damit beschäftigt, gerade als Blaupause für die Änderungen im Bund. Und wenn man dieser Linie folgt, dann gibt es zum Beispiel demnächst sogenannte Leistungsgruppen an Kliniken und die Leistungsgruppe Notfallmedizin zum Beispiel wird man nur erreichen, wenn man Stand jetzt zum Beispiel 5 Fachärzte mit entsprechender Qualifikation, Zusatzweiterbildung für akute Notfallmedizin beschäftigt, die eben wahrscheinlich doch irgendwie im Schichtsystem und mit einem Hintergrunddienst eben genau solche Prozesse unterstützen, die momentan vielleicht in einigen Häusern so nicht existent sind. Also ja, man kann aus den politischen Vorgaben herauslesen, die Notaufnahme soll stärker professionalisiert werden, als es schon der Fall ist und eben auch eine Kompetenz für fortgeschrittene Maßnahmen für intensivmedizinische Basisversorgung bekommen.
Und genau da könnte ja dann das ECC, dieses Emergency Critical Care Konzept mit diesem Motto Bringing Upstairs Care Downstairs angreifen. Es gibt mehrere Projekte weltweit, die da schon laufen. Du hast unter anderem recherchiert, wie das in Michigan, in Maryland und in Stanford läuft. Und ich würde vorschlagen, lass uns da doch mal hineingehen in diese Projekte, damit man sich unter diesem Begriff ECC, der ja jetzt vermutlich vor diesem Podcast nicht allen was gesagt hat, damit man sich unter diesem Begriff mal was vorstellen kann.
Wir haben uns einfach aus der Projektgruppe heraus die Frage gestellt, was gibt es denn irgendwie, was können wir bei uns machen und sind da über sehr spannende Forschungsprojekte gestolpert, die wir zum Teil so auch in der Tiefe gar nicht kannten, haben eine riesengroße Literaturrecherche gemacht. Übrigens, wen es interessiert, das ist in Deutsch im Open Access verfügbar. Und die Amerikaner haben an 3 Standorten viel zu diesem Thema ECC publiziert. Und die spannendsten Daten kommen aus Michigan. denn da ist im dortigen Universitätsklinikum eine Notaufnahme mit 90.000 bis 100.000 Patienten pro Jahr, also ein Riesenladen. Und die haben Geld in die Hand genommen und haben wirklich das Konzept am konsequentesten umgesetzt von allen Standorten in Amerika. Die haben nämlich einfach eine Intensivstation in die Notaufnahme reingebaut. Also ein Riesenanbau. 2015 wurde das Ding eröffnet. Im Schichtbetrieb wie eine richtige Intensivstation. Da gibt es über 9 Plätze, die bespielt und belegt werden können und haben entsprechendes Fachpersonal sowohl ärztlicherseits als auch pflegerischerseits eingestellt mit Doppelqualifikation für Notfallmedizin und Intensivmedizin. Die haben genau das gemacht, was Scott Weingart vorgeschlagen hat, Bringing Upstairs, Care Downstairs, und die haben das wirklich durch eine bauliche Maßnahme manifestiert und nicht nur Köpfe und Brainpower darunter gebracht, sondern wirklich auch Räume geschaffen, in denen diese Patienten für einen Moment auch versorgt werden können.
Also das klingt jetzt ein bisschen wie eine Utopie, finde ich. Also wir müssen uns einfach nochmal vor Augen führen. Es geht jetzt um eine Möglichkeit, wie es sein könnte. Ich zumindest muss mich da wirklich vom jetzigen Ist-Zustand ein bisschen befreien, weil bei mir ploppt gleich auf, ja, woher kommt das Personal? Woher sollen wir das Geld kriegen, sowas zu bauen? Also ich muss mich jetzt selbst ermahnen, das zur Seite zu schieben. Was hat es denn gebracht? Also mal angenommen, wir können jetzt auch einfach hier eine Intensivstation irgendwo in Deutschland in die Notaufnahme bauen. Was für Effekte können wir uns erhoffen?
Naja, dieses Projekt wurde sehr engmaschig auch von einem dortigen Forschungszentrum begleitet und es gibt jetzt bestimmt 5, 6, 7 Publikationen aus diesem Datenset heraus in einem Vorher-Nachher-Design. Das heißt, man hat geguckt, wie war es denn früher in dieser Notaufnahme, hat dann einen kurzen Break gemacht, als das Ganze eröffnet wurde, hat 3 Monate rausgeschnitten und gesagt, so, jetzt läuft's. Wie ist es denn in der Zeit danach? Und da gab es von Kyle Gunnarsson die erste Publikation, ich glaube 2018 war das, und die haben mehrere spannende Befunde zeigen können. Und zwar zum einen ist es so, dass natürlich Patienten, die genau diese Intensivmedizin brauchen, sie auch viel schneller bekommen, Punkt 1. Punkt 2 war, von den Patienten, die in dieser Notaufnahmen-Intensivstation landeten, mussten nur noch 1/3 später auf die richtige Intensivstation verlegt werden. Und Punkt 3, und das war eigentlich das Erstaunlichste dieses ganzen Projektes, die Mortalität aller Patienten, die in der Notaufnahme in Michigan versorgt wurden, sank ab. Und zwar hatte das eigentlich keiner erwartet.
Also die Mortalität aller Patientinnen und Patienten, jetzt nicht nur die kritisch Kranken.
Ganz genau. Und das ist so etwas, also die Autoren und auch zum Beispiel Scott Weingart, der das natürlich sofort diskutiert hat, der sagt, na, ist genau das, was wir eigentlich denken. Da sind jetzt Menschen eingestellt worden und es gibt neue Betten dafür, dass die kritisch Kranken aus der eigentlichen Notaufnahme so ein bisschen abfließen können in so einen gesonderten Bereich, der aber zur Notaufnahme gehört. Und der Rest der Notaufnahme kann funktionieren, wie es eigentlich vorgesehen ist und verstopft nicht eben mit diesem kritisch kranken Patienten. Und das hat bei denen einen spannenden Effekt erzeugt. Und zwar konnten die wirklich in diesem Vorher-Nachher-Design, konnten die sehr schön zeigen, dass die sogenannte Number Needed to Treat, also die NNT, liegt bei denen bei 333. Was bedeutet, pro 1000 Menschen, die in dieser Notaufnahme behandelt werden, sind in der Nachherphase 3 Menschen weniger verstorben. Und ich glaube, das ist natürlich spannend, wenn man das jetzt hochrechnet. Die haben 100.000, dann reden wir irgendwie über 300 Leute im Jahr, die allein durch diese Maßnahme, diese Intensivstation dort, weniger versterben als in der Phase davor. Und ich glaube, das ist eine spannende Zahl und die muss man sich wirklich auf der Zunge zergehen lassen. Das ist ein enormer Erfolg, finde ich. Auch gerade, wenn man das vergleicht mit anderen intensivmedizinischen Initiativen, die oft ja sehr kostspielig sind und wirklich nur sehr wenige Patienten adressieren, wie zum Beispiel ECMO-Therapie oder so etwas.
Ich habe die Zahlen hier auch vor mir liegen. Das ist schon eindrücklich, wenn man jetzt hier sieht, 30-Tages-Mortalität aller Patientinnen und Patienten des Notfallzentrums, eben nicht nur die kritisch Kranken, sondern alle, minus 15,4%. 1%. Und über die Hälfte der Patientinnen und Patienten konnte dann nach einer Liegedauer so um die 10 Stunden auf Normalstation verlegt werden. Nur noch ein Drittel musste auf eine eigentliche Intensivstation. Was sind das für Patienten, die da rausgefischt werden, die dann nicht mehr auf eine eigentliche Intensivstation müssen?
Also die Klassiker, die sich sehr schnell stabilisieren lassen, aber am Anfang bedrohlich wirken und auch stark kompromittiert sind, da denke ich zum Beispiel an das hypertensive Lungenödem. Braucht eine NIF-Therapie, braucht ein bisschen sedierende Medikation. Am Anfang sieht das sehr bedrohlich aus und oft hat man schon nach 1-2 Stunden eine so dolle Besserung, dass die Patienten gar nicht mehr auf die Intensiv müssen, sondern eben auf die vielleicht kardiologische Normalstation aufgenommen werden können. Ein anderes Beispiel ist sicherlich der hämorrhagische Schock im Rahmen einer gastrointestinalen Blutung. Da muss man eine schnelle endoskopische Diagnostik nach entsprechender Stabilisierung mit auch Erythrozytenkonzentraten und Gerinnungsprodukten womöglich herbeiführen. Das geht grundsätzlich auch sehr gut in der Observationsstation einer Notaufnahme inklusive der Endoskopie im Schockraum beispielsweise. Ist aber natürlich arbeitsintensiv, das muss man gut timen, da sind viele Leute involviert und da dürfen die anderen Patienten sozusagen nicht zu sehr ins Hintertreffen geraten. Und ein letztes Beispiel wäre, was wir oft haben, der katechylaminpflichtige septische Schock. Klassiker wäre jetzt zum Beispiel älterer Mann, Urosepsis, Harnstau links beim Nierenstein oder so in die Richtung. Und die Patienten haben oft einen hohen Laktatwert insgesamt, sind sehr schlecht zurecht, lassen sich aber eben auch innerhalb einiger Stunden oft sehr gut stabilisieren durch das typische Sepsisbündel, Flüssigkeitstherapie, niedrig dosierte Katechylamingabe, ZVK-Arterie, gutes Monitoring, vielleicht Fokussanierung. Hier wäre es vielleicht dann eine DJ-Schiene, die eingelegt werden muss durch die Kollegen der Urologie. Aber das sind so natürlich aufwendige Patienten, aber grundsätzlich Erkrankungsbilder oder Leitbilder, die sich oft sehr, sehr schnell stabilisieren lassen und eben gar nicht mehr auf die Intensivstation müssen. Und es dauert dann vielleicht eben genau diese 6 bis 8 Stunden, bis man da eine gute Besserung erzielt. Also das ist, glaube ich, wirklich der Kernbefund. So eine Station schafft es, kurzliegende Intensivpatienten zu identifizieren und nur die auf die richtige, teure Intensivmedizin weiterzuverlegen, die nach einer kurzen Stabilisierungsphase sich nicht irgendwie berappeln oder die sich nicht stabilisieren lassen.
Wäre das vielleicht auch der Ansatzhebel, wie man hierzulande eine Geschäftsführung davon überzeugen könnte, es mit ECC zu probieren? Also wenn ich jetzt hier mal in die Daten von Michigan schaue, wenn ich da lese, hochgerechnet auf ein Jahr konnten 730 Intensivverlegungen vermieden werden, was dann ungefähr 1900 Bettentagen auf Intensivstation entsprechen würde, dann könnte man sich ja fragen, ist das vielleicht sogar die günstigere Variante?
Ja, das ist tatsächlich auch 2019 von dieser Arbeitsgruppe nachgeschoben worden für eben diese Vorher-Nachher-Daten aus Michigan. Und die haben wirklich alles, was im Krankenhaus irgendwie abgerechnet wird, in eine Wirtschaftlichkeitsrechnung reingesteckt und geguckt, was kommt denn raus. Und das Wesentliche ist, das ist nicht besonders überraschend, die Gesamtkosten der Notaufnahme gehen hoch. Das heißt, Notaufnahmeversorgung pro Kopf gerechnet wird halt teurer, wenn man so eine coole Intensivstation da reinbaut. Das ist logisch. Aber weniger intensivmedizinische Inanspruchnahme mit einer geringeren Liegedauer insgesamt reißt das Ganze wieder raus. Und die hatten mehr oder weniger eine Plus-Minus-Null-Rechnung. Es war sogar leicht positiv in der Gesamtbetrachtung, sodass eigentlich das abschließende Statement der Arbeitsgruppe ist, die Versorgung ist nicht teurer geworden, aber wir retten mehr Leben und es ist qualitativ hochwertiger und wir schaffen es, Upstairs Care Downstairs anzubieten. Und die entscheidende Frage ist jetzt, lässt sich das auf Deutschland übertragen und was muss man tun, um in Deutschland diese Zahlen hinzubekommen? Also angenommen, wir würden jetzt in Münster so eine Intensivstation in die Notaufnahme bauen. Wie groß müsste die sein? Wahrscheinlich ein bisschen kleiner als in Michigan, weil wir nicht ganz so viele Patienten haben. Aber die Gretchenfrage ist, wäre unsere Number Needed to Treat in Münster auch 333 und würden wir auch irgendwie 3 Patienten pro 1000 Notaufnahmekontakte retten im Vergleich zum jetzigen Modus? Und wenn das so wäre, wäre das natürlich ein starkes Argument, dem sich vielleicht dann ein Vorstand auch gar nicht so verschließen kann, weil das, wenn solche Zahlen auf dem Tisch liegen, dann so etwas nicht zu machen, da wären alle Verantwortlichen zurückgehalten, glaube ich, weil das ist ja, scheint ja eine sinnvolle Maßnahme zu sein. Aber so einfach ist es nicht. Und wir haben bisher noch keine, ich sag mal, Validierungsstudie, wo so etwas im europäischen Kontext von mir aus auch einfach wiederholt wurde, so ein mutiger Schritt. Und man weiß es einfach nicht, ob sich diese Daten so darstellen, wenn man es an anderer Stelle versucht zu wiederholen.
Wie ist da deine Einschätzung als Forscher? Würdest du sagen, diese Daten lassen sich auf Europa, auf Deutschland oder den deutschsprachigen Raum übertragen?
Das ist eine schwierige Frage. Ich glaube, mit der Number Needed to Treat wäre ich vielleicht für den Moment noch etwas vorsichtiger. Was sich sicherlich übertragen lässt, und das erleben die Zentren, die ein Stück weit ECC schon betreiben, denn große Zentren, vor allem auch Universitätskliniken, machen das natürlich schon mehr oder weniger aktiv. Also wir gehören auch dazu. Wir haben durch unser Schockraumprogramm sicherlich mehr Intensivkompetenz als Team erlangt als noch vor 4, 5 Jahren. Wir machen das. Und genau diesen Befund, nur noch ein Drittel muss wirklich auf die Intensivstation, 2 Drittel lassen sich stabilisieren, den erleben wir schon in diesem Kontext. Insofern wäre ich positiv eingestellt, dass wir eben auch die Mortalität senken, aber dazu fehlen halt die Daten. Und ich glaube, wenn man das sauber darstellen wollte, dann müsste man das mit Kliniken machen, die eben noch gar nicht ECC machen, sonst wird der Unterschied möglicherweise gar nicht rauskommen.
Vielleicht noch ein anderer Punkt zu dem Thema, wenn ich da an die Marburger Bund-Umfrage von 2022 denke. Da haben die ja die Frage gestellt, sehen Sie Ihre berufliche Zukunft weiterhin im Krankenhaus? Und da sagten nur 20%, ja, definitiv. Über die Hälfte, nämlich 56%, sagten, da bin ich unsicher. Und 23% sagten, nee, ich sehe die nicht im Krankenhaus. Ich plane einen Tätigkeitswechsel. Und jede vierte Ärztin, jeder vierte Arzt erwägte tatsächlich ganz mit der ärztlichen Tätigkeit aufzuhören. Das sind ja erschreckende Zahlen. Und wie es bei der Pflege aussieht, das ist ja allgemein auch gut bekannt. Vielleicht kann ja da so ein Konzept wie Emergency Critical Care mit einem besseren geplanten Personalschlüssel, mit besseren räumlichen Beschaffenheiten dazu beitragen, Kolleginnen und Kollegen die Arbeit im Krankenhaus wieder erträglicher zu machen.
Absolut. Und genau das ist übrigens gerade in Italien passiert, denn wir haben also mit verschiedenen Kollegen ja Kontakt aufgenommen, um dieses ECC-Thema für Europa ein bisschen besser zu verstehen. Und der Kollege Daniele Orso aus Italien sagte, bei uns sieht es ganz furchtbar aus. Beginnend mit der Covid-Welle, die war ja in Norditalien extrem schlimm und ich glaube, das hat viele NotaufnahmeärztInnen extrem geprägt, die danach frustriert der Klinik den Rücken gekehrt haben. Und er sagt, in den Notaufnahmen will keiner mehr arbeiten, es ist ganz furchtbar und dieser Kipppunkt bei denen scheint längst überschritten zu sein. Insofern war das Statement, ECC ist bei uns in der Notaufnahme momentan nicht denkbar, weil da sowieso schon fast niemand mehr arbeiten will aus Pflege und Ärzteschaft und es einfach furchtbar ist. Und genau das darf uns nicht passieren. Und insofern wäre meine Empfehlung, dass man die Notaufnahmen ein bisschen stärker supportet und eben dafür sorgt, dass diese Notaufnahmen eben auch mal den einen oder anderen kritisch Kranken mitbetreuen können, also auch inhaltlich, nicht nur von der Kopfzahl. Und ich glaube, das ist genau der richtige Weg. Und das hat dann, wie gesagt, viele nette Nebeneffekte, die vielleicht fürs Krankenhaus relevant sind. Aber ich glaube, es geht darum, wir dürfen die Mitarbeitenden auch nicht überfordern. Und weil das zwangsläufig sonst der Fall wäre, sollte man so etwas wie ECC aktiv denken und überlegen, welche Teile davon könnten für mein Krankenhaus relevant sein. Was lässt sich bei uns kurzfristig umsetzen, was mittelfristig, dass das nicht kostenneutral ist. Von Seiten der Notaufnahme geht, ist klar, aber die Kollegen in Michigan haben gezeigt, dass es eigentlich eine Win-Win-Situation ist und nicht teurer wird am Ende des Tages für alle Beteiligten.
Gut, so viel zur Maximalvariante. Wir bauen eine Intensivstation in die Notaufnahme. Es gibt ja aber auch noch andere Möglichkeiten, wie Emergency Critical Care umgesetzt werden kann.
Genau, also die Kollegen in Stanford haben einen bisschen anderen Ansatz. Die haben nicht baulich geändert, aber die haben ÄrztInnen mit Intensiverfahrung in die Notaufnahme gesteckt beziehungsweise die einfach on top da reingesetzt mit dem Ziel, dass eben die kritisch Kranken gezielt von diesen Leuten betreut werden. Und das hat sehr gut funktioniert. Also das ist vielleicht die, naja, ich will nicht sagen Minimalvariante, aber es zeigt eben sehr schön, man muss nicht sofort Geld in die Hand nehmen und da einen neuen Flügel anbauen. Es reicht vielleicht eben auch schon, ÄrztInnen mit der entsprechenden Erfahrung zum Team hinzuzugeben.
Was hat das für einen Effekt gebracht in Stanford?
Das ist nicht so ganz vorher nachher wie in Michigan, sondern die haben das ausgerechnet in den Zeiten, in denen es diese zusatzqualifizierte Person gibt und verglichen mit den Zeiten, in denen das nicht der Fall ist, zum Beispiel am Wochenende oder so, und kommen in einer Art justierten Analyse dazu, dass insgesamt die Mortalität der so versorgten Patienten sich um 6% reduziert. Wobei, wenn man das noch etwas genauer aufdröselt, sind gerade so die mittelschwer Erkrankten profitieren besonders so mit etwa 12%, etwas über 12%. Und das ist ganz spannend. Das sind nämlich genau die Patienten, die vielleicht nicht allen in der Notaufnahme so eben als richtig schwer krank auffallen. Also so, ne, man sieht die Spitze des Eisberges, das kriegt man noch ganz gut hin, glaube ich. Und darunter gibt es dann irgendwie aber relativ viele scharfe Ecken und Kanten an dem relativ großen Eisberg. Und die rauszufinden und zu sehen, oh, der gefällt mir nicht, die gefällt mir nicht, das ist, glaube ich, wirklich dann so etwas die Kunst, und dafür für diese Patienten eine gute Versorgung zu gewährleisten. Für sowas ist wirklich ein mitarbeitender Mensch mit Intensiverfahrung Gold wert, sicherlich.
Jetzt ist es aber so, dass die Zusatzbezeichnung Intensivmedizin, Notfallmedizin, die bei uns ja Fachkräfte, die jetzt schon länger dabei sind, oft beide haben, dass das in den USA gar nicht so unbedingt gegeben ist. Warum hat man denn bei uns oft beide Zusatzweiterbildungen?
Naja, fast alle haben ein Leben vor der Notaufnahme in Deutschland, denn es gibt ja keinen eigenen Facharzt. Das heißt, man macht erst irgendwas anderes. Klassischerweise irgendwie Innere, Unfallchirurgie, Anästhesiologie, Neurologie, das sind, glaube ich, so die großen Fächer. Und dann geht man irgendwann doch in die Notaufnahme und arbeitet da schwerpunktmäßig. Und viele dieser Kolleginnen, die so diesen Werdegang haben, haben noch den klassische Zusatzweiterbildung Intensivmedizin gemacht in ihrer alten Profession. Und das wird aussterben dadurch, dass wir uns doch stark hinbewegen zu einem Facharzt für Notfallmedizin in Deutschland. Das ist in den politischen Beabsichtigungen überall schon so, liest man das schon raus aus Expertenstellungnahmen und so weiter. Irgendwann wird dieser Facharzt kommen und dann werden alle, die sich für Notfallmedizin interessieren, viel früher in die Notaufnahme gehen und gar nicht mehr in ihrer sogenannten Heimatprofession um die intensivmedizinische Zusatzweiterbildung kümmern. Das heißt, wir haben irgendwann mal, ich weiß nicht, in 5 bis 10 Jahren vielleicht die Situation, dass man zwar toll Notaufnahme kann, aber nie so richtig gut und lange auf einer Intensivstation gearbeitet hat. Und das ist eine spannende Sache, wie wir das gestalten, um eben doch die Intensivkompetenz in der Notaufnahme dann aufrechtzuerhalten.
Und deswegen hat Stanford jemanden aus der Intensivmedizin dann in die Notaufnahme gesteckt.
Ja, genau, so schreiben sie das in ihrer Publikation. Da gibt es auch mehrere. Die haben das interessanterweise auch dual gemacht. Also eine Intervention war, wir stecken ein Mediziner, eine Medizinerin mit dieser Zusatzqualifikation mit ins Team und gucken, was passiert. Und in einer anderen Studie haben sie das Gleiche gemacht mit Intensivpflegekräften und haben gesagt, wir müssen auch auf Seiten der Pflege schauen, was kann man da professionalisieren. Und genau das gleiche Ergebnis ist rausgekommen. Also es sind viel mehr Patienten auf der Intensivmedizin wieder abgemeldet worden, die da ursprünglich mal für vorgesehen waren, wenn entsprechende Intensivpflegekräfte in der Notaufnahme zusätzlich arbeiten.
Was kostet denn so ein Intensivbett überhaupt pro Tag? Also ist es vielleicht einfach billiger, diese Stelle zu bezahlen, als diese Betten belegt zu haben?
Könnte gut möglich sein. Je nach Klinik liegen die Kosten für so einen Intensivtag irgendwo zwischen 1.100 und 1.600 Euro circa. Das sind so Standardwerte. Aber nochmal, ganz wichtig der Hinweis, wir wollen nicht der Intensivmedizin das Wasser abgraben, um Gottes Willen. Wir sind ja glücklich, wenn die Kolleginnen dort uns schnell die Patienten abnehmen. Aber wie gesagt, es ist halt in der Realität eben nicht so, dass das immer klappt. Dafür müssen wir vorbereitet sein. Und wenn das hinterher sich gut gestalten lässt, dann ist es, glaube ich, für alle, auch für die Intensivmedizin, hinterher eine Win-Win-Situation.
Gut, jetzt haben wir noch eine dritte Variante vor der Brust, Maryland. Wie sieht Emergency Critical Care in Maryland aus?
Ja, die haben ein bisschen was anderes gemacht. Die hatten den Eindruck, dass die als Maximalversorger sehr viele Anfragen von drumrum bekommen. Also das kennt jedes große Krankenhaus, klingelingeling, das Telefon klingelt. Ich habe jemand hier in der kleinen Notaufnahme, wir haben gerade ein CT gemacht, Subduralhämatom mit Mittellinienverlagerung, kann ich den bitte zu euch schicken? Und der typische Gang, und das wird jeder, der solche Telefonate entgegennimmt, irgendwie kennen, dann muss man erstmal den Neurochirurgen erreichen, dann muss der erstmal mit der Anästhesie sprechen, ob OP-Slots frei sind und mit der Intensivstation, ob da später Betten frei werden. Und dann viele, viele Telefonate später kriegt der arme Mensch in der kleinen Notaufnahme die Rückmeldung, ja, der Patient kann kommen oder nicht. Und wenn nicht, ist es furchtbar, dann muss er das Gleiche nochmal mit der gleichen Dauer im nächsten Krankenhaus machen. Weshalb auch schon oft parallel mehrere große Kliniken angesprochen werden, weil die kleinen Häuser wissen, dass das irgendwie alles ein schwieriges Geschäft ist. Und da haben die in Maryland überlegt, das machen wir anders. Wir bauen eine Intensivstation, die dezidiert für diese ganzen Sekundärverlegungen zuständig ist und vor allem, um diesen Workload von der Notaufnahme wegzunehmen. Das heißt, das ist auch da im Department for Emergency Medicine gegründet worden. Und da zeigt sich, dass tatsächlich die Verlegungszeiten von Anruf bis Ankunft dann in Maryland im sekundären Zentrum sich deutlich reduziert haben und entsprechend sehen die auch einen leichten Mortalitätsreduktion bei diesem Konzept. Das ist allerdings etwas sehr Spezielles und hat jetzt nicht unbedingt Impact auf die dortige Notaufnahme im Sinne von, die nehmen denen die Patienten ab, sondern die halten denen die Intensivpatienten aus dem Umland ein bisschen vom Hals. Ich glaube, das ist nochmal etwas eine andere Philosophie und die haben halt Entscheidungskompetenz. Also wenn da einer sagt, ja, nehmen wir, ich habe ein freies Bett, dann wird er angenommen, zack, fertig. Und da wird erst nicht rumtelefoniert, sondern da ist die Philosophie des Krankenhauses, wenn so ein Subduralhämatom jetzt kommen soll und wir haben ein Bett in unserer Sekundärverlegungsintensiv, dann akzeptieren wir den Punkt aus Ende und dann geht der ganze Prozess los, sich um OPs zu kümmern und um freie neurochirurgische Kapazitäten und so weiter. Aber ich glaube, das ist natürlich auch ein total spannender Ansatz, der offenbar mit sehr positiven Zahlen assoziiert ist.
6 Betten sind das in Maryland, die da anscheinend einen entscheidenden Unterschied machen. Das ist eben der Vorteil einer Reserve, eines Vorhaltens von Kapazitäten.
Ein Kollege der Feuerwehr hat neulich mal gesagt, Notaufnahmen müssen ein bisschen so werden wie Feuerwehren. Also da ist es ja auch so, dass da nicht berechnet wird, wie viel Brände pro Jahr gibt es und wie viel Zeit ist das im Durchschnitt und so weiter. Und dann wird daran irgendeine Personalstärke berechnet, sondern es wird gesagt, es kann jederzeit brennen. Deswegen brauchen wir so und so viele Leute pro Schicht, um die und die Autos und so weiter bestücken zu können. Und leider denken wir im Krankenhaus ganz anders über Notfallmedizin nach. Ja, das ist, glaube ich, so ein bisschen das Problem. Und ich glaube, wir müssen einfach freie Kapazitäten vorhalten, um eben zusätzliche Intensivpatienten aus dem Umland etc. pp. Schnell übernehmen zu können. Und da ist Maryland wirklich ein tolles Vorbild. Die haben das wirklich super umgesetzt.
Eine schnellere Verlegung von kritisch Kranken in ein spezialisiertes Setting, dadurch eine sinkende Mortalität. Für Notfälle außerhalb der Klinik hier nochmal der Hinweis auf unsere Online-Fortbildung zu Notfällen beispielsweise im Flugzeug oder in der Bahn. Das kommt ja regelmäßig vor. Ich weiß nicht, Philipp, hat es dich da schon mal erwischt?
Zum Glück noch nicht. Einmal im Zug mit Krampfanfall, aber im Flugzeug zum Glück noch nie. Ich glaube, das ist nicht so lustig.
Nee, ganz sicher nicht. Also das ist auf jeden Fall auch ein Horror, ich denke für ganz viele. Aber wenn ihr euch da auf neuesten Stand bringen möchtet, dann könnt ihr unsere Online-Fortbildung machen. Wie gesagt, gerade gibt es diesen Frühbucher-Rabatt von 20%. go.amboss.com/notfall-flugzeug ist der Link dorthin, steht aber auch nochmal in den Shownotes. Und außerdem in den Shownotes findet ihr eine kleine Übersicht der Studien, über die Professor Kümpers heute gesprochen hat. Jetzt lass uns doch nochmal, Philipp, ein wenig zurückgehen von der Utopie hin zur tatsächlichen Realität, wie es ist. Was müsste ich denn haben? Was brauche ich denn überhaupt, wenn ich jetzt mit ECC in meinem Krankenhaus starten möchte?
Ja, das ist eine gute Frage. Wir wissen aus einer Umfrage zum nicht-traumatologischen Schockraum von Dr. Marc Michael aus Düsseldorf von vor 2 Jahren ziemlich gut, was in den Notaufnahmen an Gerätschaften vorgehalten wird. Und die gute Nachricht an der Stelle ist, wir haben dort eigentlich alles verortet, was man grundsätzlich für ECC braucht. Ich gehe da jetzt gar nicht im Detail drauf ein, aber wir können da eine basale Intensivmedizin eigentlich in jeder Klinik machen, egal welchen Versorgungslevels. Die schlechte Nachricht, und das hat diese Umfrage damals auch gezeigt, ist, dass die fachärztliche Betreuung oder die oberärztliche Betreuung in den Notaufnahmen, die man braucht, um so etwas durchzuführen, gerade in den Spätschichten noch gerade so gegeben ist, aber in den Nachtschichten halt nicht mehr. Und das ist, glaube ich, so die bittere Realität. In den Nachtschichten sind in vielen Kliniken eben noch die AssistenzärztInnen auf sich alleine gestellt Und dann ist die Frage, funktioniert das dann trotzdem? Und die Antwort ist jein. Also wir zum Beispiel haben leider immer noch keinen Oberarzt im Haus in der Nacht. Wir haben aber einen Hintergrunddienst, mit dem man Telefon-Troubleshooting machen kann. Und wir haben einen anderen Weg gewählt. Aus der Not heraus geboren, versuchen wir, unsere AssistentInnen der Notaufnahme eben so gut zu schulen in verschiedenen Ganztagesschulungen bei uns im Trainingszentrum zu diesem Thema, dass sie zumindest schon mal alleine starten können. Und insofern glaube ich, dass wir mit Schulungsmaßnahmen an der Stelle extrem viel erreichen können, auch wenn ich dafür jetzt keine harten Zahlen, sondern nur meinen persönlichen Eindruck ins Feld führen kann.
Diese Schulungen sind ja auch Teil der ZN Avengers Initiative, für die ihr den Amboss Award 2023 bekommen habt. Damals konnte man dir ja einfach eine Mail schreiben, wenn man wissen wollte, wie solche Schulungen ablaufen. Ist das immer noch aktuell, dieses Angebot? Kann man dir einfach schreiben?
Ja, sehr gerne. Wir hatten damals eine E-Mail-Adresse znavengers@ukmuenster, also Uniklinik Münster, ein Wort.de, eingeführt. Findet ihr auch alle bei uns auf der Homepage der Notaufnahme oder einfach googeln, reicht sogar auch schon. Und gerne schreiben. Wir versuchen gerade nämlich genau das, dass wir, weil wir doch viele Zuschriften bekommen, wie macht ihr das, können wir mal am Training teilnehmen und so weiter, dass wir eben dieses Training auch nochmal in Form einer kleinen deutschsprachigen Studie zusammenschreiben, damit eigentlich jeder, der Interesse an dem Thema hat, einmal nachvollziehen kann, ey, was machen die denn da, wie sieht das aus, wie viele Tage, was für Fälle, was brauche ich denn da für Equipment, wenn ich da trainieren möchte? Und das versuchen wir einmal zusammen schlüssig darzustellen.
Okay, also die Gerätschaft an sich wäre da. Der Personalschlüssel ist ein großes Problem. Man kann aber mit Schulungen dem Ganzen begegnen. Was bräuchte es noch?
Ja, da muss man tatsächlich medizinisch jetzt auch nochmal überlegen, was muss man anders machen als bei anderen Patienten oder was muss vielleicht zusätzlich passieren? Und das ist eine längere Geschichte, aber der Professor Michael Bernhard aus Düsseldorf und sein Team, die haben dort einen fantastischen Artikel dazu verfasst. Es geht um ein Akronym, wie so häufig in der Notfallmedizin. Und das Akronym, damit man eben nichts vergisst, was bei diesen kritisch kranken Patienten wichtig ist, heißt Oscar in ED, also der kleine Oscar in der Notaufnahme, so sinngemäß. Und es fängt an bei dem O, Oxygenierung. Was für Ziele habe ich? Wie muss ich die Beatmung möglicherweise modulieren? Und das C sind die Katecholamine. Was muss ich bei der Volumen- und Katecholamintherapie bedenken? Und so weiter. Und so geht das durch verschiedene Bereiche durch, die alle nicht vergessen werden sollten, um eine gute notfallmedizinische Versorgung und ein gutes Bridging bis hin zur Intensivtherapie, wenn sie denn dann überhaupt noch notwendig ist, hinzubekommen.
Gut, jetzt haben wir viel gehört zu ECC, zu Bringing Upstairs Care Downstairs. Was würdest du Kolleginnen und Kollegen in den Notaufnahmen raten, wenn die Rahmenbedingungen stehen? Einfach loslegen?
Ich glaube, es spricht eigentlich nichts dagegen, weil die Datenlage ist gut. Wer kann und will und unterstützt wird, soll einfach anfangen, im besten Sinne des Turnschuh-Slogans Just Do It.
Schöne Worte zum Schluss. Lieber Philipp, vielen Dank, dass du heute zu Gast im Amboss Podcast warst.
Hat mich gefreut, Philipp. Dankeschön.
Und bei euch zu Hause bedanke ich mich wie immer herzlich fürs Zuhören. Wenn ihr keine Folge mehr verpassen wollt, dann drückt am besten auf Abonnieren. Und außerdem freuen wir uns natürlich sehr, wenn ihr den Podcast weiterempfehlt, wenn ihr Kolleginnen und Kollegen für den Amboss Award nominiert oder euch selbst vorstellt. Vielleicht ist ja genau euer Projekt dasjenige, das den Award bekommt. Amboss kann man übrigens auch 5 Tage kostenlos ausprobieren. Das läuft dann von alleine wieder aus. Da muss man sich nirgends abmelden. Dann habt ihr 5 Tage Zugriff auf unser kompaktes und leitliniengerechtes Amboss-Wissen. Und alle Infos dazu, zur Amboss-Wissensplattform, zu unseren buchbaren Online-Fortbildungen und zum Amboss-Podcast findet ihr wie immer unter go.amboss.com/podcast. Macht es gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.